Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Gabriel Vetter, wir treffen uns hier zu dem Podcast in den Räumlichkeiten der Vega-Film.
Ja, im Seefeld, wo ich noch nie in meinem Leben war. Ich habe es gerade vorgemerkt, ich bin noch nie im Zürcher Seefeld. Nein, wahrscheinlich einmal irgendwie ein Auftritt, das gibt es doch irgendwie so ein Casino am Wasser oder irgendeine.
Das ist in der Nähe.
Ja, so da. Aber da.
Kennst du ein anderes Casino ein bisschen besser? Aber das am Wasser.
In Zürich?
Auch, ja. Ah, ja. Ich kenne noch eins in Winterthur.
Ja. Also, es ist lustig, wenn man so durch ein sehr bekanntes Quartier von Zürich geht und merkt, ich kenne es schlechter als Mogadischu.
Oder
also, ich kenne Mogadischu auch nicht, aber.
Ja.
Ist es
aber,
wirklich
du
noch schön
aber du kennst Oslo.
Ja, kenne ich.
Und weißt du, was ist eine Gemeinsamkeit? Heute ist es etwa so gleich kalt wie hier in Oslo, wo ich dich mal besuche.
Ja.
Jedenfalls habe ich auch heute, glaube ich, wahrscheinlich die gleichen langen Unterhosen an.
Schau jetzt, ich habe die Unterhosen eben nicht an. Ich bin doppelt. Ich habe sie heute Morgen in den Rucksack, wo du es mal gesehen hast. Ich habe sie in den Rucksack.
Ah, du hast es ja mitgenommen. Aber du hast es nicht an.
Ich bin immer so ein bisschen, zu vorsichtig am Magen.
Das sind jetzt Moods of Norway, oder?
Nein, Thermobalance.
Aber ich habe Moods of Norway voll Merino-Wolle.
Ja, Merino-Wolle, das ist das Wichtigste.
Super zum Anlegen.
Ja, das Problem ist, und da würde ich jetzt gerne mal klären, die Frage. Ich habe einen grossen Streit mit meiner Freundin. Darf man unter lange Unterhosen noch ein paar Unterhosen anlegen oder nicht?
Ich glaube, ja.
Schon?
Ja.
Oh, fuck. Weil sie sagt, so, ja, dann kannst du es nur einmal anlegen.
Und, ja, das stimmt. Also, und das ist auch so für, ich meine, Resttröpfli-mässig ist das, glaube ich.
Wobei, Merino-Wolle, das ist ja ein dankbares Pflaster für so Rest.
Ja, was leitet es, glaube ich, gerade aus Liter.
Ja, das stimmt.
Ja, aber jedenfalls,
auf jeden Fall.
Also, du hast die Unterhosen dabei, die wir beide angehen. Also ich meine natürlich, du deine hier in Oslo.
Our underpants meet again.
Genau.
Dort mal auf dem Berg, wo wir gut gegessen
haben. Ja, auf das wollte ich etwas später kommen. Aber man könnte natürlich die Pointe
gerade jetzt schon bringen. Nein, macht nicht.
Also, weil ich weiss ja einiges über den Gabriel Vetter.
Ja.
Also, wie gesagt, nein, erzähl doch zuerst mal, du hast in Oslo gewohnt. Du hast dort gewohnt, wegen was? Wegen deiner Freundin, glaube ich.
Genau, nur wegen ihr sind wir dort auf. Ja, meine Freundin hat dort einen Job an der Uni und dann sind wir, wo unser Sohn ein bisschen älter als ein Jahr war, hat sie diese Stelle angeboten bekommen. Ich fand, ja gut, Kindheim in Norwegen ist, glaube ich, gut.
Ist ja jetzt rein von der Betreuung her schon mal zu empfehlen, in Skandinavien Kind zu machen?
Ja, also gemacht haben wir es in Skandinavien. Aber also meine Freundin ist Schwedin und unser Sohn ist auch in Schweden auf die Welt gekommen. Und dann sind wir dort gewesen, 4 Monate zuerst mal in Schweden. Da habe ich mir 2014 so 4 Monate Vaterschaftsurlaub rausgenommen, was super war. Und dann sind wir in die Schweiz und nachher sind wir für 2 Jahre auf Oslo. Und jetzt seit dem August wieder in der Schweiz.
Auch, weil der Job von deiner Freundin dort zu Ende gegangen ist?
Ja, weil der jetzt zu Ende geht. Also jetzt ist sein Mutterschaftsurlaub. Aber ja, wir haben gewusst, dass wir früher oder später in die Schweiz kommen oder zurückkommen. Und wir haben auch gefunden, aus rein logistischen Gründen, es ist wahrscheinlich einfacher, mit einem Kind umzuziehen, anstatt mit 2.
Und eben, ich bin ja dann dich mal besuchen gekommen. Mit der Hazelbrucker.
Genau, ihr habt eigentlich den dümmsten... oder es ist wirklich mitten im Winter gewesen, weil im Winter ist es ja wirklich... Man wird so latent depressiv. Also ich dort oben, in den Winter geht es einem nicht so gut. Im Sommer ist es super in Skandinavien. Im Winter ist wirklich einfach...
Aber es ist irgendwie schön.
Ja, weißt du, so für so einen... Wenn man wie du so eine Skandinavien-Safari macht, ein bisschen, dann ist es schon herzig, so ein bisschen verlängerte Weihnachten und so. Aber wenn es so hart wird, dann wirklich... Und ich meine, Oslo ist ja wirklich einfach im Süden. Ich glaube, im Norden oben ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil du einfach ständig darauf eingestellt bist, dass es einfach nur dunkel ist. Aber mühsam wird es dann jetzt so, wenn es so... Anfang März ist, Mitte März. Es ist einfach immer noch kalt wie ein Schall. Also November ist gar nicht so schlimm, Januar auch nicht, aber es hört dann einfach nicht auf. Und der Frühling gibt es einfach fast nicht und irgendwann ist einfach Sommer.
Mir hat es irgendwie einfach gefallen, es ist ja dann wahnsinnig schönes Wetter gewesen, sonnig, aber eiskalt natürlich.
Es ist so ein bisschen Engadin-Style.
Genau, und dann sind wir ja hier, du hast es vorher kurz erwähnt, auf den Berg hoch.
Ja.
Und das tun wir jetzt erst später. Weißt du, es wirkt dann so, wie wenn ich das Gespräch so geplant hätte. So als Klammer.
Also, ja, wir halten
komme ich später noch mal drauf zurück.
Genau.
Aber zuerst wollen wir mal noch etwas anderes schnell reden. Ich meine, du bist ja einer der jüngsten, dort mal Slam-Poeten gewesen, der so abgedruckt hat, dass er mehrere Meisterschaften gewonnen hat, sämtliche Preise, die man gewinnen konnte, hast du dort gewonnen. In sehr jungem Alter, du bist, glaube ich, lang der jüngste Preisträger vom Salzburger Stier.
Ich bin es immer noch. Wir haben es ausgerechnet.
Hazel ist doch mittlerweile.
Nein, wir haben es ausgerechnet. Es sind, glaube ich, 4 Wochen. Also sie ist die jüngste Preisträgerin.
Ah, du bist der jüngste Preisträger.
Nicht, dass mir etwas bedeuten, ja, aber klar. Wir haben es ausgerechnet.
Ja. Gut, ich bin jedenfalls jetzt da.
Das ist mein Frühwerk,
genau. Der älteste Preisträger bin ich jetzt in dem Raum
genau.
Im Salzburger
Stier. Genau.
Da ja, wir sind hier in Oslo. 3 Salzburger Stierträger.
Ja. Auf einmal, also wenn dort irgendwie Bomben hoch wäre, da wäre irgendwie Kriegskunstszene Schweiz.
Kulturell hätte das bitter ausgesehen.
Da wäre gerbt worden wie Gysi.
Ja, also. Genau. Also du bist Slammer, du bist geboren im Schaffhausischen, in Peking.
Also geboren bin ich tatsächlich im Kantonsspital Schaffhausen. Dort, ja. Da hat es noch, da gibt es.
Aber das Dorf hat geheißen Peking, oder heisst
ja, also zuerst, die ersten 11 Jahre von meinem Leben habe ich im Thurgau gewohnt, also in Schlattingen. Schlattingen ist aber, es ist eigentlich nur geografisch, Thurgau mental ist es Schaffhausen. Also so drum, ich sehe mich eigentlich immer so als Schaffhauser Aszendent Thurgauer.
Das Beckingen, das hat ja, also das ist irgendwie einfach ein super Name, Beckingen.
Ja, Beckingen.
Also Beckingen. Es hat ein bisschen Begging drin, oder? Also Battle.
Ja.
Und dann Becking. Es hat so viel drin. Ich weiß, das ist jetzt
eine
krampfhafte Frage,
nein.
Aber das hat dich jetzt nicht inspiriert, zum Wortspiel zu machen. Beckingen und nachher
ein nein, also Becking an sich inspiriert einem schon, zum irgendwelchen Sachen umstudieren, die man sonst nicht studieren würde, weil Beckingen ist tatsächlich das allerhinterste, wirklich geografisch und auch mental das allerhinterste Kaff im Kanton Schaffhausen. Jetzt gar nicht mal schlecht gemeint. Es ist wirklich mit dem, früher hat noch die ASS, hat der Bus geheissen, wo so ins Klecki hintergefahren ist von Schaffhausen. Und Peking ist wirklich die allerletzte Endstation. Und nur jeder zweite Bus ist bis auf Peking gefahren.
Das grenzt an Deutschland dann?
Ja, das ist wirklich gerade das letzte Dorf, bevor die Welt anfängt, oder Deutschland, oder wie man dem so will sagen. Man ist aber so konservativ dorthin, dass man fast schon wieder eine ganze Umdrehung gemacht hat und wieder auf der anderen Seite landet. Also Pekinger sind sehr seltsame, eigenartige Menschen, wo aber irgendwo noch einen guten Ecken abhängen, habe ich immer gefunden.
Ein Becken abhängen?
Ja, genau.
Ja, und alle ein Becken
Beckingen, ja. Man sagt übrigens, es hat so eine Statue in Beckingen. Ein Brunnen.
Der Beckinger Staatsheilige.
Nein, mit dem, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Der Zündhölzli-Mann. Irgendein Typ, ein Bettler. Begging, voilà. Wo rumgelaufen ist und immer Zündhölzli verkauft. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt ein völliges Eich. Aber irgendwie einer,
der hat das Denkmal.
Ja, wie hat der geheissen?
Ich glaube, du verwechselst das mit der Donald Duck-Geschichte. Ich glaube,
nein. So soll ich jetzt schnell googeln? Der Zündhölzli. Wie heisst der geheissen?
Ich habe schon auch etwas gegoogelt in dem Begging.
Ja.
Dort ist ja nochmal etwas vorgefallen. Dort
was?
Hat man Anfangs 60er Jahre bei einem Schulausflug hat ein Schüler einen Saurierknochen entdeckt, wo sehr bedeutend
ist. Stimmt, das ist in der Schule in Beckingen dann auch so ein mega Ding gewesen, so wenn ihr euch anstrengt und immer SVP wählt, findet ihr auch einen Dinosaurierknochen. etwa so. Ja, das stimmt, aber die grossen Ausgaben, die sind in Schlaten, die sind nebendran, dort sind aber nicht mehr Dinosaurier, sondern die Römer, es hat so in Schleitheim grosse Römer-Ausgaben. Also wenn man im Klecki grabt, findet man irgendetwas.
Das ist eigentlich auch gut. Graben und
ich finde ihn jetzt nicht, aber den finde ich schon, den Zündhölzli-Mann.
Das tun wir, weißt du was, das tun wir dann in einem späteren Podcast.
Gut,
tun wir praktisch dann nur über den Zündhölzli-Mann von Becking
reden. Genau.
Der ist ja jetzt schon
Legende. Der hat eben an seinem Gehstock hat er so einen Nagel drin gehabt, darum sagt man auch, dass er Spikes erfunden hat. Aber
mit einem Nagel?
Ja.
Ja gut, Grundidee.
Du, wenn er nicht das Zündhölzli genommen hat, mit dem Nagel, das ist auch gut.
Aber sag mal, wieso hast du angefangen zu lähmen? Was war der Ursprung?
Ich weiß nicht mehr. Ich habe mit so 19, also 2002 oder 2003. Und ich habe in Basel Jura studiert. Ich weiß aber nicht mehr, wieso, dass ich dort Jura studiert habe.
Und auch nicht mehr, wieso in Basel?
Doch, da weiß ich noch. Das Basel, da hat mir einfach schon immer gefallen, irgendwie die Stadt. Ich bin also einmal an einen Informationsabend von der Uni und dort war der Rektor und der hat irgendwie eine Rede gehalten, wo mehr ein Stand-up-Comedy Auftritt war als sonst etwas anderes. Ich fand, ja super, da komme ich hin. Das hat bei mir schon gelangt, um sich für Basel zu entscheiden.
Und du hast aber, glaube ich, nicht abgeschlossen, wie so viele
erfolgreiche Leute.
Ich kenne ja so viele
Leute,
die haben alle nicht
abgeschlossen. Ich habe gerade kürzlich das neue Buch von Peter Stamm gekauft und jetzt steht auf dem Klappentext, dass er irgendwie mehrere Semester Literaturwissenschaften und Geschichte studiert. Und statt aber nicht, dass er nicht abgeschlossen hat, dann finde ich, es ist noch beruhigend, dass man dann so etwas doch auch in Palmares einschreiben kann.
Es tönt natürlich besser, mehrere studieren, das tönt so wie, man hat nur diese Semester ausgewählt, die sind gerade wichtig gewesen.
Genau.
So punktuell.
Genau. Ja, genau. Also wirklich Diplom ist ja etwas, das kann jeder, aber so ganz punktuell.
Und was hast du? Du hast Jus studiert?
Zuerst habe ich Jus studiert. Und dann bin ich auf Bern studiert, aber weiterhin in Basel gewohnt. Und dann habe ich Theaterwissenschaften und englische Literatur und Politikwissenschaft.
Da bist du dann schon eher auf dem heutigen Gebiet gewesen, nehme
ich an. Ja, wobei im Fall, ich habe gefunden, Jura und Theaterwissenschaft ist eigentlich genau das Gleiche. Also wirklich, es ist so, du hast halt irgendwie ein Textbuch, ich meinte, Ding ist halt irgendwie ein Drehbuch oder halt der Stücktext. Und im anderen Fall hast du halt irgendwie ein Gesetzesbuch und in beiden Fällen einigt sich Gesellschaft oder irgendwie hermetisch abgeriegelte Gemeinschaft darauf, dass da jetzt da ist, wo gilt. Und nach dem spielen wir jetzt und dann spielt man ein Theaterli. Also das ist jetzt ein bisschen
oberflächlich. Aber, das habe ich mir noch nie so überlegt.
Mal, es ist genau das Gleiche. Du musst alles, es geht immer um Welten, werden geformt durch Formulierungen eigentlich. Und das ist dann da, wo mich wahrscheinlich auch beim Slam, um auf deine Frage zurückzukommen, fasziniert hat, dass irgendwie Slam hat das allererste Mal so die verschiedenen Disziplinen zusammengebracht, die mich faszinieren. Also einerseits das Schreiben, das selber Schreiben, aber auch das auf der Bühne stehen und auf eine Art als Inszenieren. Also ich meine,
und auch ein bisschen improvisieren.
Ja.
Zum Beispiel zwar Slam weniger.
He? Ja. Ich glaube, improvisieren beim Slam ist bei mir immer denken, wenn der Text sehr klar ist und sehr gut steht und dann bin ich frei zum Improvisieren.
Kannst du das raushauen und wieder trainieren?
Genau. Und dann kann es auch sein, dass ich irgendwie 60% improvisiere, aber du weißt, dass du immer wieder auf etwas zurückfallen. Und Slam war wirklich das Erste, wo mir da klar geworden ist, so, oh, wow, man darf irgendwie...
Das sind aber die ersten Slam-Veranstaltungen, die es wahrscheinlich auch umgekehrt
haben. Nein, ich bin so ein bisschen, ich habe gerade vorher jetzt ein Interview mit dem Etrit Hasler, der gerade ein Buch zum Thema schreibt. Und ich war so die zweite Garde gewesen. Lustigerweise die erste Garde. Weißt du, wer sind bekannte Slammer in der ersten Garde? Der Konstantin Seibt zum Beispiel ist einer von der allerersten Slammer gewesen. Seine Karriere ist aber lustigerweise im Sand verlaufen, weil er mal an einen International Slam auf Düsseldorf hätte fahren sollen, unter anderem mit der, ich glaube, der Susan Zahn und dem Jörg Halter, also dem QTMC, als Team Bob Schweiz, haben sie sich genannt. Und sie hätten den Auftritt gehabt an der grossen deutschsprachigen Meisterschaft in Düsseldorf. Und der Seibt ist einfach, hat sich irgendwie falsch eingeschrieben und er ist eine Woche zu früh angefahren. Und dann ist er dort gestanden in Düsseldorf und niemand dumm. Und dann hat er irgendwie gemerkt, dass er eine Woche zu früh ist. Und die nächste Woche ist er dann nicht mehr gefahren und seitdem slammt er nicht mehr. Das finde ich irgendwie recht konsequent.
Die deutsche Meisterschaft, da hast ja du auch schon gewonnen.
Gell, das ist ja aber die das erste, ist, komm, das ist 2004 her. Oder ist,
ja, 2004, trotzdem, das ist 14 als ziemlich Jahre her. Junger Slammer,
ja,
hast du gerade mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Ja, die deutschsprachige, also Deutschland, Schweiz und Österreich in Stuttgart. Ja, das ist irgendwie schnell gegangen. Ich habe irgendwie 2003 meinen ersten Auftritt in Schaffhausen im Fasskeller. Und eben dort war so die Faszination, hey, fuck, was ist das eigentlich? Weil es ist ja völlig, niemand hat es können einordnen, was das jetzt ist. Man hat nur gewusst, es ist irgendwie etwas Neues, etwas, wo Sprache und das ist jetzt wie so ein Primarschüler. Wo Sprache
und Primarlehrer.
Ja, genau. Das ist noch schlimmer. Und Politik und irgendwie so eine strube Attitüde auf einen Nenner gebracht hat. Und niemand, es hat ja auch dort mal niemand genau gewusst, was man da eigentlich macht. Man hat nur gewusst, dass irgendwie Fakt.
Ja, und es ist so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen das Nest jetzt auch ein bisschen geworden für vieles andere. Also ich meine auch für dich, du hast ja dann vieles andere nachher gemacht. Oder? Die einen gehen ein bisschen mehr richtig Kabarettisten, wie man so früher noch gesagt hat, oder Stand-up-Comedian, oder ich meine, du bist auch Autor, du schreibst ja auch, du hast in Basel dann, und da ist dann wahrscheinlich dein Theaterstudium auch ein bisschen zu gut gekommen, du hast in Basel, bist ja dann mal, glaube ich, eine Saison lang Theaterautor
gewesen, genau, oder Hausautor. Hausautor. Das ist so ein bisschen wie so ein der Hausmeister, der aber anstatt die Heizung fliegt, einfach irgendwie
Stück fliegt,
ja, genau.
Ein Stück schreibt vor allem. Also, dann bist du dort gewesen und hast eigentlich gewusst, du musst in dieser Saison ein Theaterstück schreiben, das nachher inszeniert
wird. Ja, das ist so ein Programm von also Autorenförderung fürs Theater, wo es immer noch gibt, wo verschiedene Häuser daran beteiligt sind. Das Theater Basel unter anderem, eben das Theater, wo ich war. Oder dann auch in Luzern oder Bern, Biel Solothurn. Das ist einfach, ein Jahr lang ist eine Autorin oder ein Autor eigentlich quasi angestellt von dem Theater. als Theaterautor und einerseits ist mindestens ein größerer Theatertext geschrieben, der dann zur Uraufführung kommt. Aber auch andere Sachen machen, die man am Theater... Also ich habe es einfach sehr gut gefunden, mal ein Jahr lang in den Maschinenraum von so einem riesen Theater reinzuholen. Weil ich habe keine Ahnung, wie so ein riesen Dampf funktioniert.
Wie bist du denn dazugekommen? Kommt man das über den
Intendant? Vom Theater? Die Intendant, genau. Die damalige Intendant, beziehungsweise die Schauspielintendant, hat mich dort auf dem Radar gehabt. Und haben mich angefragt und ich habe sofort zurückgesetzt. Lustig ist, ich bin dort gerade weggezogen von Basel auf Winterthur. Wirklich, glaube einen Monat vorher. Und einen Monat später ist die Anfrage. Und ich dachte, ja, fuck. Okay. ja, klar. Und dann habe ich wieder ein Zimmer in Basel gesucht. Mhm. Ja.
In Winterthur, also wir haben uns ja wahrscheinlich die erste Mal wir haben uns wahrscheinlich gesehen im Casinotheater, nehme ich an, oder?
Ich glaube, voilà, du bist... Ich glaube, wir haben ein Slam, das du gemacht hast. Oder ja. Wo nie veranstaltet
haben, also im wir Casino. Von Anfang an, also ziemlich von Anfang an haben wir Casino-Slams gemacht.
Ja, ich glaube, in der Küche vom Casino haben wir uns das erste Mal gesehen.
Ist das
dort? Ja. Dort, wo, also der Backstage von der oberen Halle oder von der unteren Halle. Nein, von der oberen Halle.
Ja, genau.
Dort irgendwie bist du rum. Oder in der Sendung bin ich. Ich weiß es auch. Ist ja egal.
Du bist dann noch einmal zu uns in die Sendung gekommen. Ja. Nur einfach im Casino habe ich dann so die berühmte Begegnung. Dann haben dich ja jemandem vorstellen. Mhm. Oder? Es ist, ich weiß nicht, es ist gerade eine Pause gewesen. Die Leute waren alle im Foyer und so. Und ich habe dann dort einen älteren Journalist, den sehr geschätzt, eigentlich älter, grand old man vom Schweizer Journalismus. Und dann kommst du zu laufen und ich habe dann gedacht, die zwei soll ich jetzt miteinander mal vorstellen. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist der Gabriel Vetter. Und dir habe ich dann auch seinen Namen gesagt. Und dann haben die mir beide so angeschaut.
Zuerst haben wir uns begrüßt und uns...
Haben uns sogar begrüßt.
Ja,
jedenfalls, sie haben mich dann so angeschaut, wie... Also, wenn so in die Augen geschaut haben, dachte ich... Wenn man den grössten Idiot anschaut, so haben mich beide angeschaut.
Und wirklich? Ich habe auch sehr lustig
gefunden. Habe ich falsch gemacht. Und dann hast du mir gesagt, wir kennen uns, weil es ist dein Vater war.
Also, genau. Du hast mich meinem eigenen Vater vorgestellt.
Ich habe dich deinem eigenen Vater vorgestellt. Genau. Das ist heute noch einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Und, sorry, das habe ich jetzt einfach mal müssen.
Nein, das macht nicht. Das ist schön. Das ist sehr lustig
gewesen. Genau. Ja, es ist lustig gewesen, das stimmt. Aber du hast ja nachher auch, wir sind ja da jetzt eben in den Räumlichkeiten von den Megafilmen, hast nie Lust gehabt, einen Spielfilm zu machen oder hast schon mal einen angefangen? Ich weiss, du hast ja mit Filmisch geschafft, also mit dem Güssel, der unglaublich coole Webserie, die das SRF gemacht hat und dann aus unerfindlichen Gründen einfach so mal aufgehört hat. Und
ja, so unerfindlich sind die Gründe nicht.
Dir, glaube ich, knapp mit einem Mail mitteilt oder irgendwie so.
Nein, es ist so gewesen, es war eigentlich einfach erst ein Saisonplan gewesen, in so einem Pilotprojekt, wo man irgendwie... Also eigentlich ist glaube die ganze gewisse Sache ist eigentlich einfach ein Testballon gewesen für Internet und TV beim SRF. Einfach so eine. Und der hat relativ gut funktioniert.
Ja, es ist für die Schweiz Neuland gewesen. Und es hat ein bisschen den Groove von The Office, wenn ich das mal so darf sagen. Nämlich so ein bisschen die Art von Pseudo-Doc-Serien. Und mit einer Sprache, die wirklich eben aus dem Alltag von dem jeweiligen Land, das spielt, rauskommt. Mhm. Und wo du nicht den Schauspieler dahinter siehst, sondern du denkst, oh wow, die haben einfach so Figuren gefunden. Man hat zwar gewusst, den kennt man, den Gabriel Vetter, ist sicher kein Güsselmann, er spielt einen, aber der Groove hat es gehabt und das hat mir total gut gefallen. Hast du nachher nichts mehr in dieser Richtung machen oder können?
Ja doch, also vielleicht zu Güsselmann vielleicht noch sagen, das Gute war natürlich auch, dass wir durch das Format relativ frei waren. Wir haben auch Wert aufgelegt, dass wir frei bleiben. Also ich glaube, wir haben...
Ich kenne das bei dieser Firma. Wenn man das macht
wir haben,
die Erlaubnis vom Freisein überkommt, dann kommt auch etwas Gutes raus.
Ja, ja, also wenn sie uns müssen hart erkennen, wir haben etwa die Hälfte der Zeit damit oder von der Energie darauf ausgeben, uns die Leute wegzuhalten von
dem Schreibtisch. Also, dass die Beamten sich nicht ins Künstlerische
mischen. Aber da hat sich dann wirklich gelohnt.
Später nicht immer überall
geschafft. Ja, ja. Da hat sich dann wirklich gelohnt. Und das Gute, also ich glaube, mit der Sprache ist ja wirklich sehr wichtig bei der Güssel-Serie, weil wir eben auch uns rausgenommen haben, das Grundsetting, das die Serie spielt, nämlich den 9-Raum von diesen drei Kehrichtmännern, von diesen Güsselmännern, von diesen Abfalldetektiven. Und ich kenne das selber, weil ich lange als Kehrichtmann, als Student und als Schüler geschafft habe.
Also wirklich
Küchenmann? Ja, genau, in Steinmring.
Also auch die haben können hinten auf das Güsselauto umgumpen und wieder. Du weißt, das ist ja ein Kindheitstraum von mir.
Ich sag dir, es ist nicht einfach nur ein Kindheitstraum.
Wenn er leicht fährt und du kannst so draufgumpen und wieder
abgumpen. Es gibt den einen Moment, wo, und jeder Güsselmann kennt den Moment, wenn der verwischt ist, bist du der König der Welt. Also wenn der Lastwagen langsam anfährt und du schaffst es genau im richtigen Moment, mit dem einen Fuß aufzuhüpfen, und du nimmst genau in dem Moment, wo du in der Luft bist, fährt der Lastwagen davon, du hebst die aber, dann zieht er die Führung. Also es ist wahrscheinlich wie wenn du irgendwie mit einem Surfboard auf dem Bodensee. Es, wirklich, da bist du der König von der Welt. Und für den Moment leben, glaube ich, alle Güselmänner.
Und ich sage jetzt wirklich Güselmänner, hast du noch einen Güselsack
und nimmst ihn mit dem gleichen Schwung. Mit dem gleichen Schwung nimmst du quasi den Güselsack und schmeißt. Also Zuwa hat so Freude daran, wenn du den Punkt verwischst, weil dann musst du die Hebelwirkung vom eigenen Rücken nicht beanspruchen und kannst wirklich. Also wenn
du
jedes Mal
schaffst. Du hast das können?
Nein, sicher nicht. Das ist wie so ein Sushi-Koch, also du zuerst mal 10 Jahre lang lernen, Reis kochen. Also kannst du nicht einfach so.
Mhm. Also wenn du das kannst, bist du praktisch der Roger Federer vom Güssel.
Es hat genauso. Es ist wirklich wie so die Eleganz
Backhand. Backhand nimmst du den Güsselsack.
Ja. Also das ist wunderbar. Also mach, gang mal. Oder komm, wir gehen mal, ich nehme dich mal mit, wenn hast du Geburtstag.
Sehr gerne. Ich darf aufkommen. Ah, ich kann es mal können. Stimmt, jetzt kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wir haben mal so etwas gedreht für unsere Sendung, wo ich das auch darf. Mhm. Genau, das ist mein Highlight von diesen 8 Jahren Jacobo Müller. Ich kann das sagen.
Es ist wirklich das Geilste. Das Ding ist natürlich auch, du musst dann auch noch berechnen, weil oben natürlich in den Mulden drin ist, Pressmulde ist immer am Pressen. Immer. Du kannst sie schon manuell an- und abstellen, aber es ist eigentlich einfach immer am Zurückpressen, weil du kannst ja keine Pause machen, weil du musst ja arbeiten. Und du musst dann natürlich, das Schönste ist auch, wenn du es schaffst, dass du nach einem perfekten Schwung den Sack in der Luft hast und er kommt genauso runter, dass in dem Moment, wo er runterkommt, fertig gepresst ist, dann landet er wunderschön in der Mulde rein. Also es ist wirklich eine Wissenschaft für
sich. Das sind auch schöne Momente, wo eigentlich der Güsselmann kaum ein Publikum dafür hat.
Das muss er auch nicht, weil der Moment ist nur ihm. Der würde auch niemand verstehen.
Aber könnte man nicht Meisterschaften machen? Güsselmeisterschaften?
Ja, könnte man schon, aber
das ist Stadion rein. Das könntest du super in einem Stadion rein machen.
Der Ausverkauf, es ist wirklich eine innere... Es ist so eine innere Befriedigung. Es ist nicht etwas, das man gegen aussen trägt. Natürlich sieht es gut aus von aussen, aber... auf jeden Fall habe ich dort lange geschafft und kenne darum auch die 9-Raum-Pause. So die 9-Pause, die immer eine halbe Stunde gehen. Und das Schöne an dieser Pause ist ja, dass die Leute, die halt seit 10 Jahren miteinander arbeiten und jeden Tag das 9 haben ja irgendwie, kennen sich ja mittlerweile auch. Und das Problem ist, das 9 wird ja minutiös eingehalten. Also du fängst am 9 an und nicht vor einem halben 10 bist du fertig, oder? Also du hast wirklich die halbe Stunde, wo du das 9 machen
musst. Kennst du von der Lehre her?
Genau. Ja. Und nach etwa 10 Minuten sind alle alltäglichen, also tägliche Sachen, die irgendwie neu passiert sind, Neuigkeiten austauscht. Und dann fängt die interessante Zeit an, nämlich die Restzeit von den 20 Minuten von diesen Güsselmännern, die nur noch reden um des Redens willen, also wirklich so Beckett-Style, oder einfach nur schweigen und affirmative, so ist es, gell, ja, so. Und genau dort fängt die Güsselserie an, nämlich sie diskutieren immer über irgendetwas, aber diskutieren eigentlich über nichts. Und das ist dann auch, deswegen funktioniert, glaube ich, auch die Dialogstruktur von dieser Serie so gut, weil gerade in den Schweizer Filmen und in der Serie hast du immer das Gefühl, du merkst immer genau, dass der Dialog Mut, die Handlung vorantragen, weil sie dürfen nie einen Satz sagen, der keinen Sinn macht. Aber im echten Leben, und ich weiss, Filme nicht das echte Leben abbilden, aber im echten Leben ist es einfach so, 90% der Sachen, die wir sagen am Tag, machen überhaupt keinen Sinn. Oder haben nicht eine dramaturgische Struktur.
Aber drücken die Stimmung aus. Also wir haben das Archiv versucht mit Poppler und Stark, mit diesen zwei
Figuren, die
wir das gemacht haben. Das ist so genau der Groove. Ja. Darum hat mir das eben auch sehr gut. Es ist ein bisschen Ditsche auch natürlich.
Ja, klar. Oder? Genau. Ja.
Das sind so ein bisschen die Sachen. Das ist ein Groove, wo du wahrscheinlich jetzt nicht gross im Mainstream die grossen Zuschauermassen kannst gewinnen damit, aber du gewinnst genau die Leute, die zum Beispiel auf diese Stimmung ansprechen.
Und wir haben zum Teil eine kurze Szene, wo es nur darum geht, dass einer sagt, ja, jawohl, dann noch. Mhm. So, wenn man.
Mein Lieblingsspruch ist ja da, er hat, glaube ich, Regenmorgen.
Ja, ja, genau, er hat, glaube ich, Regenmorgen. Ja.
Er hat Regenmorgen.
Ja. Also, haben wir wirklich so eine halbe Stunde lang rumgefrickelt, wenn wir gefunden haben, der Rhythmus geht noch nicht perfekt auf. Es ist eigentlich fast wie eine Partitur, wo dann so John Cage-Style. So. Und dann stimmt's. Ja.
Aber du hast es jetzt nicht wollen weitermachen oder eine neue Serie oder eine andere oder einen Film oder ich nehme an, du schaust Fernsehserien, oder?
Mama, ich
was sind
nicht so
deine,
viel.
Was sind
ich schaue aber nicht so viele Fernsehserien jetzt gerade. In Skandinavien haben wir sehr viele norwegische und schwedische Serien, also Die Brücke.
Die Brücke ist sowieso fantastisch. Für mich das Skale vom Ei.
Ja, das hat etwas, ich glaube, ich bin nicht sehr gut drin, oder das ist etwas, was ich noch mal lerne, irgendwie ja, handlungsstreng, dramaturgisch können erzählen, dass es nicht langweilig wird. Also das Füllen mit gutem Zeug, das kann ich, aber das andere kann ich einfach noch nicht.
Ja, das ist so etwas, was man manchmal auch gut im Team machen kann. Das kann ich also genau. Nur empfehlen. Ich mache das gerne mit dem Domenico Blass, wo wir ja alle Filme schon mit ihm zusammengeschrieben haben. Und ich bin auch eher der Füller mit so komischen Sachen und komischen Figuren. Und er ist natürlich der strenge Dramaturg.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich eine sehr gute Art, um ein Filmdrehbuch zu schreiben, wenn man
ja. So macht. Ja, wirklich die skandinavische Serie, also die, dann die isländische Serie Trapped, die ist sehr gut.
Ozarks?
Kenne ich nicht.
Also, das ist eine amerikanische Serie. Nein. Das ist etwas, wo dir sehr wird gefallen.
Ja. Ja, eine norwegische Serie, die ich wirklich allen kann empfehlen kann. Ich weiß aber nicht, ob es eine Übersetzung gibt. Also es gibt ein deutsches Remake, ein französisches Remake, ein amerikanisches Remake. Und ich sage es, da wird da Jahr kommt, glaube ich, das amerikanische raus. Und die Serie ist so gut. Und wenn sie in Amerika nur mit ein bisschen Qualitätseinbuss machen und nur schon der Hälfte, wird es die beste Serie ever. Weil sie so eine gute Serie heisst. Ist vom norwegischen Rundfunk, NRK. Scam, S-K-A-M, also Scam. Scham heisst es. Und es ist eben der grösste Serienhit, den es je gegeben hat in Norwegen. International schauen sich vor allem Teenager die Serie groupie-mässig an. Irgendwelche Japaner lernen Norwegisch nur wegen dieser Serie. Das Spannende daran ist, es ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Serie über Teenager in einer Schule, ich glaube in der 12. Klasse, Abschlussjahr und einfach über ihre Probleme, die sie haben. Und es wird in jeder Season wird ein grösseres Thema behandelt. Es klingt völlig überpädagogisch, ist es aber gar nicht. Keine Ahnung, irgendwie Aussenseitertum oder Homosexualität oder Religion oder sexuelle Belästigung. Es klingt völlig überpädagogisch, aber so gut gelöst. Die Serie ist so gut geschrieben und obwohl sie einfach nur der eigentlich simple, nicht wirklich spannende Alltag von irgendwelchen Teenager zeigt. Und sie ist so, also sie trifft den Ton von so existenziellen Fragen, wie wird man ein erwachsener Mensch, warum, ist einfach grossartig, wirklich so gut. Und sie haben sie eben noch so grossartig rausgebracht, weil sie haben es so gemacht, dass du kannst mehr oder weniger in real time die Serie schauen, also die Jugendlichen, die so alle irgendwie auf Snapchat oder Instagram oder WhatsApp sind, die ganze Zeit, können dieser Schulklasse mehr oder weniger in Realtime, also wenn die in der Schulklasse am 10 Uhr am Morgen Pause haben, kommst du auf dem WhatsApp-Ding den Chat mit über, wo sie sich in der Pause schicken. Also du kannst, es ist dann so, als ob du ein Teil von dieser Klasse bist. Und da wird dann zusammengeschnitten am Freitag.
Sehr aufwendig
gemacht. Ja, ja, aber am Freitag wird es dann linear alles zusammengeschnitten für die halt eh noch konservativ schauen, also eine Serie in der Woche, eine Episode in der Woche. Und es funktioniert beides. Also das Lustige ist, dass eine Serie, die eigentlich für Teenager geschrieben ist, die erfolgreichste Serie geworden ist.
Das ist spannend, aber das kann man jetzt da noch nicht schauen, oder?
Nein, ich glaube es nicht. Aber
es wird jetzt in den USA gemacht, in verschiedenen Ländern.
Amerikanisch.
Ja. Ist nicht Lillehammer eigentlich eine
genau.
Der bekanntesten?
Ja, genau, das war die erste von den Norwegern. Also wo
großartige Serie, auch mit dem wahnsinnig super Humor.
Ja, ja, genau.
Hat mir also auch wahnsinnig gut gefallen. Eben, aber du selber machst im Moment...
Ja, also es ist immer so ein bisschen eine Zeitfrage. Also wir kommen immer andere Sachen dazwischen. Also,
das ist ja gut. Ja, Kind, eben, gut, Kind.
Oder Kind. Podcast machen mit dir
vielleicht. Genau. Ja. Eben, du bist Vater. Du hast ein paar gute Jokes auch schon auf Twitter gemacht über das Vatersein und auch über die, die nichts anderes redet als über ihre eigenen Kinder.
Ja, ja. Ich bin leider eben auch so ein.
Ja, natürlich. Ich kann das gut verstehen. Ich würde übrigens dich später dann mal deinem Sohn vorstellen, gell, wenn er dann
einmal kommt. Dann machen wir. Ich stelle dich auch mal deinem Sohn vor,
wenn du
kein Stuhl da war.
Du hast den Sohn in, eben vor allem am Anfang in Norwegen gehabt, natürlich.
In Schweden.
Du bist dort, Schweden. Genau, du bist dort erziehender Vater gewesen und deine Frau hat geschafft, oder?
Ja, also wir haben es mehr oder weniger eins zu eins. Ich habe in Oslo einfach ein Büro gehabt und bin dort immer geschafft.
Du hast in Oslo geschrieben und dann bist du einmal in die Schweiz gekommen, bist da auftreten und bist wieder zurück in Oslo.
Ja. Was das Dümmste war, also es ist ja völlig idiotisch, aus der Schweiz ausgerechnet auf Norwegen zu gehen, weil Norwegen, ich glaube, das einzige Land ist in Europa oder weltweit, einfach teurer ist als die Schweiz, und zwar massiv. Also in dem Moment, wenn du in Zürich landest am Flughafen und du kaufst ein Sandwich für 12 Franken und denkst so, easy. In dem Moment müsstest du so schnell, okay, jetzt ist, glaube ich, irgendetwas falsch.
Ja, sie sind wahnsinnig teuer. Sie haben aber auch etwas Spezielles. Sie haben ja ganz viel Öl. Das brauchen sie, glaube ich, nicht selber.
Ja, das ist eben...
Kaufen sie einfach.
Ja, ja, genau. Das ist
immer
so.
Ja, das ist so. Sie haben einen riesigen Staatsfonds, glaube ich,
um 860 Milliarden Euro, glaube ich, oder so.
Ja. Und der ist praktisch auf der hohen Kante.
Genau. Das ist halt so Statoil, also die norwegische Staatsölraffinerie, Förder, whatever. Ja, das ist halt sehr lustig. Das ist so, das ist typisch skandinavische Situation, finde ich, dass sie eigentlich Norwegen, also ich ist ja so der Vorreiter von Elektroautos. Irgendwie, ich glaube, vor ein paar Jahren, ich glaube, 60% von allen Teslas sind in Oslo
gefahren. Ja, ist unglaublich. Und dann können sie, glaube ich, dann dürfen sie ja überall gratis auftanken, also elektrisch.
Genau.
Und dann können
sie,
glaube noch Besitzer, kommen dann, glaube noch das GA über für den öffentlichen Verkehr auch noch dazu.
Ja, da weiss ich jetzt nicht, aber ich weiss, dass, also wenn du es kaufst, kommst du einen Discount über vom Staat. Du darfst vor allem, das ist das Wichtigste, Oslo hat eine schwierige Verkehrssituation. Schwierige. Und mit einem Elektroauto darfst du in der Busspur fahren, das heisst, oder in der Taxi-Lane. Und das heisst, du kommst einfach viel besser voran als alle anderen. Und vor allem ist es auch mental für den Norweger das perfekte Auto, der Tesla, weil Skandinavier dürfen ja nicht zeigen, wenn sie viel Geld haben. Oder sollten es nicht. Weil sie so eine, ja, alle sind gleich, niemand ist mehr wert als der andere. So. Jetzt ist das Problem, Norweger haben halt alle hure viel Kohle. Es ist aber eigentlich ein bisschen verpönt, so einen völligen
Tosa-Kamera wie so ein Mercedes
oder ein BMW.
Dann ist es nicht diskriminierend,
ja,
wenn alle reich sind.
Ja, genau.
Das ist dein Handy.
Oh, ja.
Willst du es schnell abnehmen?
Warte.
Sonst haben wir es einfach dann...
Nochmal. Hey!
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 Hey! Nein, ich kann nicht kommen. Ja, hey, ich arbeite in Zürich. Ja, ich will auch schon leken mit dir. Jetzt läuft gerade mein Sohn an und sagt, er will mit mir spielen.
Ja, soll ich ihn dir vorstellen gerade oder machen wir das später?
Willst du mal den Victor sehen? Achtung, das ist der Victor.
Hallo.
Ach, sorry, seid ihr am Drehen?
Ja, am Podcast.
Okay, gut.
Okay. Tschüss. Ich läute nachher zurück, ist gut?
Ja.
Tschüss. Hade. Das ist jetzt, als ob es inszeniert sie wäre.
Ja, das meinen jetzt alle, es sei inszeniert. Aber ja, es klingt unglaublich echt, wie du da redest.
Gell? Super.
Das war jetzt aber schwedisch, gewesen, oder?
Ja, es ist so ein Mix-Ding. Wir haben so halb ein bisschen norwegisch, schwedisch, schweizerdeutsch. Ich rede auch nicht alles perfekt, aber ich mache immer so ein bisschen.
Und der Sohn redet aber schwedisch, wenn er mit der Mutter redet.
Ja, genau. Aber jetzt mittlerweile redet er Baslerdeutsch. Basler Dialekt.
Aber Peking ist immer noch drin.
Ja, wenn ich, ja, mal manchmal. Wenn er sagt Bier, dann sagt er so
wie
Bier. Ein Bier. Ja.
Aber nein, sonst fängt man nur ein Bier.
Genau, sonst fängt man jetzt an Baseldeutsch reden.
Wir sind gerade bei der, es hat jetzt wunderbar gerade reingepasst, also es hat jetzt richtig geklappt, dass sie genau dann angerufen haben, wenn man so über Oslo redet. Und,
oh Mann.
Und,
gut, wo sind wir
gewesen? Wir sind mit den Privilegien, weil alle reich sind.
Ah ja, genau. Und der Tesla ist aber das perfekte Auto, weil es ist so, es ist politisch korrekt. Also, auf die Etikette. Ja. Es ist aber ein mega teures Poser-Auto und das ist für den Norweger perfekt. Endlich kann er mal sein Geld irgendwo hin tun und endlich ein Auto kaufen, das er eigentlich sonst nicht dürfte, weil es halt die grüne Etikette drauf
hat. Und er gehört zu den Anständigen.
Genau, das ist halt lustig. Und Norwegen ist halt so, ja, die haben sehr viel Öl, aber das Land selber ist zu, glaube ich, 98% durch Wasserenergie gedeckt. Also sie
brauchen es ja gar nicht.
We are the greenest nation on earth und verkaufen den Dreck einfach ins Ausland, machen Geld. Also es ist so.
Es ist eine Ökonation, sehr grün und so. Ich bin auch ein paar Mal jetzt mittlerweile in Norwegen.
Ja, aber im Fall, das aber,
was mir
ja,
auch sehr gefällt.
Ja, es täuscht ein bisschen. Also Oslo ist eine von der, ich glaube, wenn sie sogar absurderweise die Hauptstadt in Europa mit der grössten Luftverschmutzung. Weil einfach alle Autos,
die sonst fahren,
ja, mit Diesel. erstens hat jeder Norweger...
Müssen Sie die Tesla mit Diesel kompensieren?
Du, ich weiß nicht. Es hat einfach... gut, Oslo liegt auch in so einer...
So einer Mulde.
Eben,
und wie das ja ist bei diesen Mulden. Wenn es eine Mulde hat, hat es auch einen Berg.
Voilà, ja. Ah, jetzt. Hä? Und auf den Berg kann man rauffahren mit dem
Bähnchen. Genau. Wenn ich jetzt darauf komme, das ist die Klammern in dem Podcast.
Ja, sehr gut. Super.
Ich heisst,
du machst schon Klammern zu?
Nein, also, noch nicht ganz. Wir haben ein bisschen Zeit. Haben wir schon noch. Nein, und eben, das ist dann der Berg. Und dann, wo wir eben dort waren, sind wir dann ein paar Leute, eben die Hazel Brugger und dann noch eine gute Freundin von mir und du und ich, wir sind dann abends gegessen auf den Berg. Wunderschön hat es ausgesehen, so ein schönes altes Lokal. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass man dort, und das hast du ja auch versprochen, man kann dort so traditionell norwegisch essen.
Kandiszucker zum Beispiel.
Ja, das musst jetzt nicht, das reden wir jetzt nicht darüber. Gut, das stimmt, ich habe ein Schälchen Kandiszucker praktisch allein gefressen. Dass das jetzt auch draußen ist, das ist mein
Kommen. Also wenn ihr irgendetwas am Victor mal mitgeben wollt, was auch nicht zum 80. Geburtstag oder so, einfach ein Schälchen Kandiszucker, da freut er sich, da hat er zu knagen, tagelang.
Genau. Okay, das stimmt. Kulinarisch ist das ein ganz einmaliger Abend gewesen, oder? Einerseits Kandiszucker, auf der anderen Seite hat der Gabriel Vetter, Slammer, Künstler, Autor, Kabarettist, den ich dort besuche, selber etwas bestellt aus der Karte.
Ja, das will ich jetzt eben nicht mehr machen, aber... Ich habe gefunden, das muss schon mal machen, so ein Walessen.
Ja, genau, ein Zwergwal, ein geschützter Zwergwal, wo alle da sich empören darüber, dass der dort gejagt wird. Einschließlich wir zwei selber ja auch. Ich bin fein raus.
Du hast von dem Wal probiert.
Eben, ich habe es nicht bestellt. Ich habe ihn nicht bestellt. Verstehst du? Moralisch gesehen bist du.
Du bist wie ein Norweger.
Viel schlechter.
Du sagst, ich habe nichts. Ich habe nur alles elektrisch.
Kandiszucker gehabt. Das ist sehr nachhaltig.
Ja, auf jeden Fall.
Der Kandiszucker wird nicht gejagt und er wird nicht gequält.
Ich frage mich, auf dem Berg oben, wie kommt der hure Wal auf den Berg?
Das ist natürlich okay gewesen. Wir haben gefunden, wenn es das mal neu mehr gibt, dann werden wir mal schauen.
Ja, das ist eben, glaube ich, blöd. Weil in Norwegen ist da kein Sau.
Eben.
Es ist wirklich nur noch für Touristen.
Ja, es ist auch in Japan Tourist, so. Es ist auch in Island so, dass das eigentlich nur noch das ist nur noch Ideologie.
Darum ist es auch falsch gewesen, dass ich da bestelle.
Ja, nein, aber es ist nicht falsch gewesen, indem wir es ja mal haben können versuchen. Und wir haben es ja beide gefunden.
Ja, es ist dunkles Fleisch, es sieht aus wie Rind. Ja. Es war aber wahnsinnig versehnt und so kätschig und sehnig. Und irgendwie, also für da ist der Wal nicht gestorben, muss ich schon sagen.
Nein.
Also,
nein. Da und das werden wir auch nie mehr machen. Außer wir sind wieder an einem Ort, was so die letzten...
Ich habe gehört, Babyroben sind wahnsinnig fein.
Ja.
Kann es richtig zubereiten? Vielleicht ist es aber keine Zubereitung.
Man muss es mit Kandiszucker. Habe ich gehört sagen, sechs, sieben ein Rezept.
Wieso machst du eigentlich kein Kochbuch?
Es wäre eintönig, mein Kochbuch. Es gibt ein paar wenige Sachen, wo ich kann. Kannst du kochen? Kochst du?
Ja, aber jetzt nicht gut. Aber ja. Okay.
So. Ja, hast du einfach müssen dort, oder? In dem Oslo. Deine Frau hat geschafft und wo sie heimkam, hat sie das Abendessen auf dem Tisch stehen.
Ja, das stimmt. Das Problem ist, mittlerweile fängt sie auch richtig gut kochen. Also ich habe gemeint, ich sei der gute Koch in unserem Haushalt. Und sie geht aber so völlig so wissenschaftlich, als Wissenschaftlerin hat so völlig mit Nachdenken geht sie an das Zeug an und liest dann so Kochbücher und adaptiert es dann aber und macht dann mega geiles Zeug, wo ich nie drauf komme. Wenn ich koche, gibt es einfach irgendwie Pasta mit Soße.
Das ist aber eine gute Entwicklung irgendwie. Ich meine, der Martin Sutter hat mir ja auch in einem Podcast erzählt, dass er immer gekocht hat, weil seine Frau immer gesagt hat, sie könne nicht kochen. Und irgendwann hat er herausgefunden, dass sie sehr wohl, sehr gut
kochen. Genau, das ist mir jetzt auch jedes Mal, es ist einfach super. Und sie ist so, ich fühle mich aber, also einerseits
ist es natürlich super. Ist eine feministische Verschwörung.
Aber andererseits fühle ich mich auch in meinem Stolz so ein bisschen verletzt, weil jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Wochen kocht sie schon viel besser als ich. Vielleicht ist es aber auch, weil ich zu faul bin. Ich bin vielleicht so...
Die hat doch geübt vorher. Die
kocht nein, nicht ich bin glaube einfach so ein Mahnmal für die Aussterbende. Weißt du, ich bin der, wo so die alte Wertpasta und sie macht irgendwie...
Das ist bei mir auch so. Ich bin auch bei den alten Wert irgendwie. Ich bin sogar bei den ganz alten Wert, sogar bei Äpfelrösti.
Äpfelrösti?
Ja, da tue ich ja überall ein bisschen wichtig, dass ich das gut kann. Das ist ein süßer Znacht. Das ist der Topmat, das ist eine arme Leute-Küche. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal da irgendwie erörtert in so einem Gespräch.
Also du machst einfach anstatt Herdöpfel, du hast Äpfel drin?
Ja, aber es ist dann süß natürlich das Ganze. Du tust Brot drin, eigentlich altes Brot. Früher haben das Bauern gemacht mit altem Brot und Äpfel und mit Butter und mit Zucker.
Ich mache immer Brotsalat. Wenn wir altes Brot haben, ist immer Brotsalat.
Das ist auch gut. Das ist super. Das ist sehr gut. Da gibt es ein gutes italienisches Rezept.
Ja. Ich finde es eben auch gut, dass man seine Kinder, obwohl sie so schwedisch-schweizerische Doppelbürger sind und eigentlich völlig privilegiert aufwachsen, auch so ein bisschen 20er Jahre in den Bergen von der Schweiz spüren lassen. Brotsalat und Russenpeitsche eigentlich.
Russenpeitsche haben wir ja jetzt. Ja. Oder? Und genau. Das ist die Russenpeitsche. Gegen die Russenpeitsche helfen dir ja nur unsere langen Unterhosen.
Oder? Ja, ja. Ich ziehe die nachher wirklich an. Schau jetzt mal. Also sauber ist sie.
Ja. Ja, klar. Gut, ist jetzt aber zu Abend. Also, eigentlich hätte ich jetzt das am Morgen schon angelegt. Bei dem heißen.
Ja, nein, ich habe heute Morgen. Ich habe heute Morgen pendeln, so richtig mit dem Pendlerzug von Basel auf Zürich, weil ich da gerade ein paar Tage in Zürich arbeite.
Sag mal, was du da so ein bisschen
schaffst. Warte, jetzt wollte ich noch erzählen. Und dann habe ich so gedacht, hey, wenn ich doch in dem ICE sitze, völlig überwärmt, dann ist das nicht gesund.
Das stimmt.
Weil ich muss mittlerweile auch für meine Gesundheit schauen. Nein, ich dachte, ich tue dann im WC, bevor ich aussteige, ich die anlegen und nachher sind aber die Leute schon gestanden.
Im Intercity-WC die Hose wechseln.
Das macht nichts, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das Problem ist, die Leute sind dann schon gestanden. Weißt du, so viele Leute haben, dann ist es so, und dann traue ich mich am nicht ins WC gehen und sage, Entschuldigung, darf ich schnell aufs WC, weil es dann unter so einer Hose wechseln dauert doch länger. Und meinen
wieso? Sie dann, die Leute sind ja nicht im WC.
Ja, aber sie meinen dann, dass ich, also ich hätte den Vorschlag, ich tue dort drin irgendwie Nummer 2 oder so, und da wollte ich, das ist so meine Phobie.
Du aber drum, nicht drum, was?
Nummer 2. Ja, genau. Und darum habe ich jetzt kalt dabei, weil ich Sozialphobie habe.
Genau. Dabei, gell, ich meine, das ist ja Wolle und es ist eben gar nicht so warm, wenn du dann drin bist. Das Wolle, das tut sich ja ziemlich ausgleichen. Es gibt dir warm in der Kälte.
Ja, nein, das Wichtige bei Wolle ist eben, du musst, also der erste Layer auf den Norweger sind da völlig Wolle zentriert. Der erste Layer muss immer Wolle sein und nachher musst du Baumwolle drüber nehmen. Da, weil dann gibt es wirklich so den.
Genau.
Ja. Dann gibt es so die. Dann ist es.
Wir sollten so ein bisschen ein Hausmännermagazin machen zusammen.
Ja. Eigentlich. Wie nennen wir es? Manfred, aber mit M.
Ja.
Mit Doppel-M. Manfred.
Oder Zwergwahl Candice. Ja, komm. Aber reden wir mal darüber. Du bist eben auf Zürich gependelt und du hast nämlich jetzt hier eine andere regelmäßige Tätigkeit.
Bin ja, also neben meine anderen Sachen. Genau, bin ich einfach 2 Tage in der Woche schreibe ich mit den Leuten von Deville. Genau. Deville ist eine Sendung im Schweizer Fernsehen, die ganz spät am Freitag kommt. Deville Late Night.
Ja. Ich weiß es, ja. Genau. Wo leider ganz spät am Freitag kommt. Mhm. Weil
oder.
Man müssen, ja, weil man bei uns im Sendeplatz hat müssen
eine alte
Talkshow Aschbacher.
Stimmt. Ja, ja.
Nein, du und bei Deville, also machst du da Filmbeiträge oder
wir haben jetzt einen gedreht, also letzte Woche haben wir 2 gedreht und ich
also ganz also schreibst du es oder machst du Regie machen?
Nein, das könnte ich auch nicht. Also ich spiele auch nichts mit. Jetzt habe ich gerade irgendwie letzte Woche so einen Walliser gespielt, einen Walliser Sex-Experte.
Ein Walliser Sex-Experte?
Ja, kannst du nachher schauen. Ist noch gut.
Da ist aber Peking recht müssen hinter der La, oder?
Ja, ja, wobei, also mental ist von Wallis auf Peking ist dann ein Katzensprung. Also da hat jeder den innere Pyramid-Zubrücken im Subaru. Wirklich. Nein, dort arbeite ich und ich finde es wirklich sehr. Es ist super. Ich habe gestern Abend, als ich ins Bett bin, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Da habe ich selten, dass ich mich freue aufs Arbeiten am Morgen. Wenn man so, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man mit Menschen schafft. Weil sonst, weiss ich, du hast immer mit Leuten zusammen geschafft in einem Team. Ich bin eher so der Einzelgänger beim Arbeiten. Und es ist ja super, mit Leuten zusammen zu arbeiten.
Ja, vor allem dann, wenn du das Team auch selber kannst bestimmen. Du gehörst selber dazu. Das Team selber holt dich auch. Und das Team wird nicht von irgendeinem zusammengestellt und sagt, wo sagt, so macht ihr jetzt mal. Oder wir machen jetzt mal, ihr unter mir.
Auf was spielst du jetzt auf irgendetwas an?
Dass kreative Sachen eben auch zum Beispiel solche Fernsehsendungen dann entstehen, wenn es ein eingeschworenes Team ist, das das selber miteinander konstruiert, macht und konzipiert und schreibt und spielt und sendet am Schluss.
Ja, das stimmt, ja.
Und der Fehler ist viel gemacht worden, nicht nur im Fernsehen, oder? Dass man Kreativität eben nicht so herbeiplanen kann, sondern dass es ein Team muss sein, wo Kreativität aus sich selber herausbringt.
Ja, voll. Ja, das stimmt. Und vor allem eben halt, dass man so ein bisschen Vertrauen hat, dass die Kreativität auch okay ist, an den Leuten zuzumuten, ohne dass sie noch irgendwie durch 20 Filter von irgendwelchen Leute gehen muss, die sonst nichts zu tun haben, als einfach genau für
das. Das meine ich mit dem
Team. Wird die Sendung vor der Abstimmung oder nach der Abstimmung ausgestrahlt?
Das ist jetzt... unsere da. Ja. Warte jetzt mal, das müssen wir gerade mal raus... Nachher.
Ah, ja, dann nachher. Können wir ja.
Ja, das wird vor der No-Bilag-Abstimmung aufgezeichnet. Und jetzt lassen wir aber los. Genau.
Wir haben die gleiche Uhr.
Schau
mal, aber du hast die Tür.
Junghans. Genau, ich habe eben die Max-Bill-Version.
Ich eben auch, aber ich habe nur die man automatisch... Ich habe sie ersteigert.
Und ich würde sagen, ich habe ein bisschen schöner.
Ja, du hast auch die teurer, deine kosten auch irgendwie 10 Mal. Ich habe meine ersteigert auf Ricardo von der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen. Ist wahrscheinlich Hehlerwahl.
Die Staatsanwalt Kreuzlingen versteigert Uhren?
Ja, gehen Sie mal auf Ricardo schauen, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen. Da kannst du so einfach Zeug, die sie irgendwie... mal irgendwo entweder konfisziert haben oder was auch immer. Du musst in die Staatsanwaltschaft direkt am Zoll zu Kreuzlingen Bar zahlen. Das Blöde also ist, wenn die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen zulässt, die Junghans Designuhr, die sie mir verkauft haben, ist übrigens kaputt gewesen. Ich musste sie reparieren lassen, Staatsanwaltschaft.
Ja, merkt euch das. Take so. This.
Auf jeden Fall kann ich mir nicht eine automatische Uhr leisten, sondern habe einfach eine zum Aufziehen.
Eine Hehleruhr.
Ja. Wo die Sprungfeder drin
sind. Das ist jetzt schon noch interessant. Das sind
aber jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich ab.
Das sind jetzt nein, das ist jetzt schon gut. Das Thema gefällt mir eigentlich viel mehr als das vorher. Was haben wir vorher gehabt? Fernsehen, langweilig. Komm, langweilig. Langweilig.
Max Bill.
Max Billag. Nein, Max Bill. Das ist, ja, das Design ist von ihm. Nein, aber du, das gibt doch die Rambock-Räuber. Weißt du, was so? In so
Staatsanwaltschaften.
Nein, die fahren, aber. Und die dann gefasst werden, die müssen dann das Zeug, das sie dort rausgeraubt haben, nicht wieder zurückgeben, sondern den Staatsanwalt. Und die verkauft das nachher. Und du kaufst das nachher?
Ja, sicher.
Hey, in was für einer Welt leben wir eigentlich?
Ja, ich habe kürzlich, wir haben ja eigentlich das Interview bei mir in Basel machen, in meinem neuen Büro. Ich habe jetzt das Büro bezogen.
Mhm. Ich hätte es gerne gesehen.
Es ist noch ganz leer, es hat jetzt nur zwei Schreibtische drin. Und nur schon, wenn ich die zwei Schreibtische gekauft habe, die habe ich eben auch auf Ricardo ersteigert.
Ja.
Und dann habe ich die müssen abholen, irgendwo in einem Tal im Basel-Land, und ich bin dort rausgefahren. Es ist wie so ein schlimmer Aki Krauis-Märkli-Film gewesen. Ich bin mit meinem alten Auto dort rausgefahren und dachte, jetzt gehst du die Disco abholen. Und dann hat die Adresse ist nicht auf Google Maps drauf gewesen. Und dann habe ich noch so gedacht, okay.
Es existiert nichts auf dieser Welt, Maps ist. Also genau, das muss in eine andere Dimension
gehen. Genau, es ist in ein Paralleluniversum gegangen. Und so ist es wirklich gewesen. Und dann habe ich gesehen, einen Wegweiser dort drüber, und dann ist so irgendwie ein Saloon ist gestanden. Ich dachte, Saloon, hä? Fahrst du hier? Und dann fahre ich dort auf so ein altes Industriegebäude, Gelände, in einen alten Steinbruch. Wirklich, es war wie so ein schlimmer Tatort gewesen. Und es war einfach alles leer gewesen, nur so irgendwie alter Müll irgendwo. Ein mega grosses Schild von einem Cowboy. Und dann schaue ich so um die Ecke und dann startet ein Mann mit einem Cowboyhut und Stiefel und winkt so. Und ich so dachte, okay, Moment, ist jetzt da der Herr, der mir die Tisch verkauft? Und bin ich dort angefahren und so, ja, da sind die Tische und so, ein Vetter, grüezi. Haben wir die Tische eingeladen, dann habe ich gesagt, aber die Tische sind ja eigentlich neu. Also wieso kosten die nur irgendwie 10%?
Und wieso stehen sie in einer Kiesgrube?
Genau, und dann hat da eben guten Draht zu... zu der Verwaltung von irgendjemandem, weiss auch nicht was. Und die denken im November, wenn sie ihr Budget noch nicht ausgereist haben, tun die sich neue Möbel zu und dann die alten werden dann verschachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt so die Tische und sind schön. Nein, und dann bin ich zurückgefahren, ist mir das Auto kaputt gegangen. Und dann bin ich so an der Autobahn, an der Autostrasse entlang gelaufen mit so einem, ein Kännchen voll Diesel, weil ich dachte, vielleicht ist
das kein Benzin.
Und dann kommen so...
Du bist nicht sicher gewesen, ob es Benzin ist oder ob es ein Motorschaden
war? Nein, ist. Genau. Ich habe gedacht, vielleicht ist ja die Benzinanzeige kaputt, weil die ist auch nichts kaputt bei dem Auto. Und dann bin ich so gelaufen und dann kommen einfach aus Merpel 40 so 90 cm hohe Fasnachtswackis zu laufen.
Auf der Autobahn?
Nein, neben der Autostrasse im Dorf. Aha. Und dann fuck, was läuft das? Ich bin wirklich wie so ein Aki Chaos, merke ich. Und dann war dort Kinderfasnacht gewesen. Und dann dachte ich, okay. Und dann, schlussendlich bin ich abgeschleppt worden und zu dieser Garage. Und in dieser Garage bin ich reingekommen, zu der Mechaniker gelaufen. Und das Erste, wo der Typ zu mir sagt, ist, aha, ich kenne sie aus dem Radio. Ich kenne ihr Gesicht aus dem Radio. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich muss jetzt heim. Das ist, ja.
Aber da ist meine Geschichte. Wenn du so ein Erlebnis hast, ich wundere mich, wieso du nicht weiter Serie machst.
Ich sage, das ist gerade eine Szene.
Von uns. Das wäre mehr Stufen mehr noch, oder? Ja.
Nein, also ich komme noch nicht dazu. Und irgendwie, ich finde so, ich habe es jetzt auch nicht präsent. Das ist irgendwie, ich finde eh so eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde so eine Bühne- oder Schreibkarriere oder eine Humorkarriere oder so ist eigentlich wie ein guter Witz. Und den macht man so, indem man mal einen Aufbau macht und dann kommt mal eine Pointe, dann geht man wieder ein bisschen runter, dann kommt wieder eine Pointe und wieder. Und irgendwann kommt dann mal so der Grosswitz. Aber jetzt bin ich immer noch im Aufbau.
Der Generalwitz. Dann.
Ja.
Und dann denkst du, so, den habe ich jetzt gemacht,
jetzt höre ich auf.
Genau, dann weiss man auch, wenn man mal geht. Ja. Aber wir wollen von dir noch ein bisschen mehr, bevor der Generalwitz kommt. Oder? Ja. Du schreibst ja noch Kolumnen, du machst ja so einen Haufen Zeug und wir sind gespannt, was man von dir noch alles sehen. Du merkst, ich komme langsam zum Ende von diesem Podcast, oder? Wenn ich das so langsam... Das
sehr gut. Das
also wir müssen langsam jetzt mit dem Podcast hören.
Kann ich mit dem Gabriel,
und der Gabriel, du musst noch deine langen Unterhosen anlegen, sonst musst du nachher wieder im Zug rein und dann getraust
dich. Nein, jetzt ist aber gerade die Frage, ich habe heute Abend noch einen Auftritt. Ich bin noch nie mit langen Unterhosen auftreten.
Mach es mal als Erfahrung.
Ich habe ein bisschen Angst. Bist du noch nicht, bist du mal mit
langen Unterhosen auftreten? Nein, mit langen Unterhosen bin ich noch nie auftreten. Ich bin schon mit Frauenkleidern, mit Strümpfen und allem möglichen auftreten, ja, gut, aber noch nie mit langen Unterhosen.
Ich werde es probieren. Ich tue mir jetzt die langen Unterhosen montieren und schaue,
ob es mir merkt. Gut, Gabriel
auf der Bühne.
Die Unterhosen montieren. Ich sage ihm vielen Dank. Es war lässig.
Danke dir,
dass ich mit dir eine Stunde
reden konnte. Schön. Haben wir auch mal etwas geredet? Ist auch gut.
Genau. Es gibt das eine und das andere, oder?
Ja.
Oder? Ja. Morgen hat er, glaube ich, Regen.
Hä? Hat er morgen Regen?
Morgen hat er Regen.
Ja, Sauchheit. Komm, diesen da.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.